بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir kommen zur letzten Runde, und zwar geht es jetzt immer noch um die Regelung über das Begräbnis und das Begräbniszug und das Gebet. Und wir haben beim letzten Mal über den ersten Teil des Kapitels gesprochen, wollen heute inshallah dieses Kapitel zu Ende bringen, auch wenn es viele Sachen beinhaltet, aber trotzdem, wir bitten Allah darum, dass er uns dabei hilft. Und zwar geht es jetzt im vierten Punkt darum, wir waren jetzt so weit, dass die Person gewaschen worden war. Und jetzt geht es darum, über das Einhüllen. Auf Arabisch hätten wir das Takfin. Und nachdem eben der Ghusl vollendet ist, das heißt die ganze Waschung vollendet ist und die Person getrocknet ist, ist es gesetzlich, dass man die Person in einen Kaffern, in Tücher einhüllt, auf eine bestimmte Art und Weise, was auch nicht kompliziert ist. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es gesetzlich ist und dass man es machen darf und sogar zu den Rechten des Verstorbenen gehört. Es ist Mustahab, dass diese Kleider weiß sind und sauber sind, egal ob diese Kleider neu sind oder ältere Kleider sind, beides natürlich möglich zu verwenden. Allerdings ist es besser, dass man neue Kleider verwendet. Die erste Frage, die sich stellt, ist: Wer ist derjenige, der für diese Kleider aufkommt, für diese Tücher aufkommt? Und zwar, der erste ist der Tote selbst. Und das bedeutet, nachdem er gestorben ist, wird noch bevor seine Schulden beglichen werden und noch bevor sein Erbe verteilt wird, wird erst einmal von seinem hinterbliebenen Geld seine Tücher davon gekauft. Sollte es dafür kein Geld geben, sollte er also nichts hinterlassen, vielleicht hinterlässt er sogar Schulden, und auch noch Schulden dazu, weil wir haben ja gesagt, wenn er nur Schulden hinterlässt, aber mit Vermögen, dann wird erstmal die Kleider davon gekauft. Aber sollte er gar nichts hinterlassen, so obliegt es demjenigen, der ihn versorgen musste. Selbst wenn diese Person nicht erben würde, wie im Falle des Großvaters, wenn der Vater noch lebt. Und so weiter und so fort. Das heißt, derjenige, der für ihn als nächstes aufkommen würde, der muss dafür dann auch blechen, also das bezahlen. Und ansonsten, wenn es niemanden gibt, der für ihn aufgekommen ist oder aufkommen konnte, dann wird es eben aus der islamischen Staatskasse bezahlt. Und wenn dies auch nicht möglich ist, dann bedeckt man eben so viel man kann. Zuerst natürlich al-Aura al-Mughallada, das heißt, das ist der Teil der Geschlechtsteile, das ist der erste Teil, der verdeckt werden muss, und dann nach und nach die anderen Teile, die man verdecken muss und die wir jetzt uns gleich anschauen werden. Ähnlich wie beim Ghusl ist das Wichtigste erst einmal, dass der gesamte Körper eingehüllt wird. Also im Ghusl haben wir gesagt, das Entscheidende dabei ist, dass das Wasser überall jede Stelle hinkommt, und beim Kaffern ist auch die entscheidende Sache, dass der gesamte Körper eingehüllt wird. Das heißt, wenn das getan wird, dann hat man seine Pflicht erledigt. Und Mustahab ist es, dass man für den Mann 3 Tücher verwendet und die Frau 5 verschiedene Kleidungsstücke verwendet, die wir uns anschauen werden. Und für ein Kleinkind reicht auch ein Tuch, und man kann auch bis zu 3 Tücher verwenden. Und ebenfalls für ein kleines Mädchen reichen auch 2 Tücher bzw. ein Kleid. Und darum geht es erst einmal. Ganz normal, warum haben wir gesagt, dass das gesetzlich ist? Das heißt, dass der Takfin, warum der gesetzlich ist, oder dass er gesetzlich ist, haben wir gesagt, dass man weiß, dass man das machen darf. Weil zum Beispiel die Sache mit Särgen zum Beispiel ist eine Bid'a, die es also nicht zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegeben hat. Und deswegen also darf man die Toten grundsätzlich nicht in solche Sachen begraben, weil es eben nicht gesetzlich ist. Und wir dürfen in der Religion nur das machen, was uns erlaubt worden ist. Und man macht das ganz einfach, indem man 3 große Tücher, die also größer sind als der Mensch selbst, auf dem Boden legt, ausbreitet und übereinander legt. Und dann legt man den Toten, der natürlich dessen Aura bedeckt ist, und das ist Pflicht, dass man seine Aura bedeckt, auf diese Tücher drauf. Und dann macht man es also ganz einfach, dass man die rechte Seite von dem Tuch, also er liegt auf dem gesamten Rechteck auf dem Boden, und die rechte Seite, die bei ihm rausguckt, auf der rechten Seite, schlägt man dann einfach auf die linke Seite und die linke Seite auf die rechte Seite, und dann mit dem zweiten Tuch ebenfalls die rechte Seite auf die linke und die linke auf die rechte, und mit dem dritten Tuch ebenfalls, weil es sind ja drei Tücher, die übereinander da liegen. Und der Teil, der über dem Kopf hinausschaut auf dem Boden, den macht man dann auf sein Gesicht. Und das gleiche macht man mit dem Teil, der bei den Füßen hinausschaut. Den klappt man dann eben auch hoch auf die Füße darauf. Und danach bindet man mit Gürteln oder Seilen oder ähnlichem diese Tücher zu, sodass sie, der Sinn dieses Zubindens ist ganz einfach, dass man beim Tragen bis zum Grab und in das Grab hinunter die Person, also die Tücher nicht aufgehen. Das ist der Sinn. Ansonsten wird dann eben werden diese Tücher wieder aufgedeckt. Diese Gürtel oder diese Seile, die man gebunden hat, damit die Tücher festgehalten werden, die werden wieder aufgemacht, wenn diese Person im Grab ist. Darüber gibt es einen Mursal Hadith bei Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, es scheint aber eine sehr bekannte Sache gewesen zu sein unter den ersten Generationen, und auch Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala hat das zu seinem Sohn gesagt, als er einmal unten war, und hat gesagt, jetzt nimm die Gürtel weg oder mach die Knoten wieder auf. Und so ist es eben, weil auch der Sinn dieser Gürtel ist ja, wie gesagt, dass das Tuch nicht aufgeht, und wenn der Tote schon unten drin liegt, dann braucht man diese nicht mehr zu verwenden. Und was die Frau angeht, bei ihr ist es ähnlich, nur sie hat fünf verschiedene Kleidungsstücke. Das erste ist ein Unterkleid, das man ihr anzieht. Das zweite ist ein Kleid, ein ganzes Kleid, so mit Ärmeln, ähnlich wie das, was man im Arabischen bei den Männern als Thawb bezeichnet, also ein Kleid, was Ärmel hat. Sowas bekommt sie angezogen, das ist das zweite. Dann das dritte, sie bekommt ein Khimar angezogen, also ein Kopftuch. Und als viertes und fünftes hat sie ebenfalls, wie bei dem Mann, hat sie zwei Tücher, legt man auf den Boden, legt sie dann auf diese Tücher drauf und wickelt sie darin ein, genau auf die gleiche Art und Weise, wie man das mit dem Mann gemacht hat. Und Sache mit der Frau mit fünf Tüchern, da gibt es also auch die Ansicht unter den Gelehrten, dass eine Frau genauso auch in drei Tücher gewickelt wird und nicht extra ein Khimar bekommt oder ein Qamis, ein Kleid bekommt, weil der Hadith, in dem das ausführlich also beschrieben worden ist, ist der Hadith, in dem die Kulthum radiallahu anha, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, begraben wird. Und in diesem Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam also diese Kleider ihnen immer hineingegeben in den Raum, wo sie die Waschung durchgeführt haben oder wo sie den Kafan Takfin durchgeführt haben. Und diese Überlieferung bei Ahmed Abu Dawud al-Bayhaqi ist aber da'if, und deswegen also gibt es diese zweite Ansicht. Aber es gibt ein weiterer Hadith, wo eben nur diese fünf Sachen, wo eben erwähnt wird, dass die Frau in fünf Tüchern eingewickelt wird, aber es wird nicht detailliert erklärt, was diese fünf Tücher sind, und diese Überlieferung würde das verdeutlichen, auch wenn sie eine schwache Überlieferung ist, und Allah weiß am besten Bescheid. Und wenn man dies gemacht hat, dann ist die Person schon eingewickelt, und das war es eigentlich schon. Diese als fünftes kommt dann ganz einfach das war der vierte Punkt, jetzt kommen wir zum fünften Punkt, und zwar das Gebet. das Totengebet. Aber vielleicht bevor wir über das Totengebet sprechen, noch eine kleine Anmerkung. Was auch manchmal passiert ist, dass ein Kind also stirbt und ein Kind, also gemeint ist jetzt nicht ein Kind, das schon auf der Welt war, lebendig, weil das ist ja unproblematisch, aber wenn zum Beispiel eine Frau schwanger war und ihr Kind verloren hat, dann ist es so, dass wenn dieses Kind 4 Monate alt geworden ist, dann soll man ihm einen Namen geben und soll auch den Rüssel vollziehen und das Gebet wird ganz normal verrichtet und er wird auch eingewickelt ganz normal, ja, wenn er also seine 4 Monate erreicht hat. Weil ihr wisst ja, ab 4 Monaten ist es ein vollständiger Mensch. Diejenige Person, die diese Waschung durchführt, haben wir schon am Anfang gesagt, muss eine Person sein, die vertrauenswürdig ist, erstens, und zweitens sich auskennt. Dass sie sich auskennen muss, ist klar, weil sie ja die Waschung und das Einhüllen auf die richtige Art und Weise machen muss. Und zweitens, warum muss sie vertrauenswürdig sein? Weil sollte sie etwas, was es bei diesem Toten sehen, was ihn vielleicht ihn bloßstellen würde und seine Sünde aufdecken würde, dann soll er eben das für sich selbst behalten. Und wenn er etwas sehen würde, was ihm gefällt und was eine gute Nachricht ist für die anderen, dann soll er diese verbreiten. Es sei denn natürlich, es ist zum Beispiel jemand, der ein Anstifter von Bid'ah war, dann ist es mit Sicherheit gut, dass man, wenn es irgendwas Übles an diese Person gibt, die Sache verbreitet. Denn auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als an ihm 2 Begräbnisse vorbeigegangen sind, hat er bei der einen, als die Sahaba über ihn gut gesprochen haben, mit einem Toten, hat er gesagt, wajabat, das heißt so viel wie, dann wird er eben auch ins Paradies gehen. Und als sie schlecht über ihn gesprochen haben, hat er auch gesagt, wajabat, und das heißt so viel wie, dann wird er eben jetzt in die Hölle gehen müssen. Weil eben die gläubigen Menschen bezeugt haben, und wenn alle dafür bezeugen, dass eine Person rechtschaffen war, dann wird sie auch wohl rechtschaffen gewesen sein. Und erst recht, wenn natürlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache bestätigt. Als 5. kommen wir nun zu dem Totengebet. Das Totengebet ist ebenfalls gesetzlich. Das heißt Maschru' und danach urteilt man darüber, ob es Pflicht ist oder nicht Pflicht ist. Und genauso wie der Rüssel für den Toten und genauso wie der Takfin, das Einhüllen des Toten in die Tücher, Fard Kifaya ist ebenfalls das Totengebet Fard Kifaya. Und Fard Kifaya, noch einmal haben wir gesagt, bedeutet, dass eine Person mindestens diese Sache übernehmen muss. Und es können aber auch in diesem Fall mehrere Personen machen, ist sogar erwünscht, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Man shahida al-janazata hatta yusalli alayha falahu qirat, wa man shahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlu al-jabalayn al-azimayn. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer an einem Begräbnis teilgenommen hat, bis das Gebet verrichtet worden ist für dieses Begräbnis, der bekommt einen Qirat, und wer auch noch dabei geblieben ist, bis die Person begraben worden ist, bekommt 2 Qirat. Und dann wurde gesagt, was bedeuten überhaupt das Wort Qirat? Dann sagte er, so viel, ein Qirat ist so groß wie ein gewaltiger Berg. Oder er sagte, die 2 Qirat sind so groß wie 2 sehr große Berge. Und gemeint ist eben, dass wenn jemand 2 riesig große Berge hätte, alles voller Gold, und er würde diese spenden, so viel Belohnung bekommt er dafür, dass er an diesem Begräbnis teilgenommen hat, bis das Gebet verrichtet worden ist, das heißt, bis er mitgebetet hat. Und hier sehen wir die Unwissenheit von vielen Leuten, besonders in der heiligen Moschee von Mekka oder von Medina. Dort findet ja fast nach jedem Fardgebet ein Totengebet statt, weil irgendjemand gestorben ist, und manche Leute eben verrichten dann lieber ein Sunna-Gebet oder nehmen sich nicht die Zeit, dieses Gebet zu verrichten, was ja wirklich 2 Minuten vielleicht dauert oder 3 Minuten maximal. Und das heißt, diese große Belohnung entgeht ihnen, weil wer von uns in seinem Leben wird irgendwann mal einen ganzen großen Berg voller Gold spenden können? Oder 2? Niemand von uns. Dieses Gebet, liebe Geschwister, für dieses Gebet gibt es genauso wie für andere Sachen auch Shurut und Arkan. Shurut ist der Plural von Shart, und da haben wir gesagt, Shart bedeutet, dass wenn eine von diesen ein Shart ist eine Bedingung, und wenn eine Bedingung fehlt, dann ist das Gebet also nicht in Ordnung. Und zu diesen Bedingungen gehört die richtige Absicht, dann gehört das Wenden in Richtung Qibla, dann das Bedecken der Aura, dass der Betende rein ist und auch derjenige, für den gebetet wird, rein ist. Deswegen haben wir ihn ja gewaschen. Dass der Ort, an dem wir beten, dass der auch rein ist und dort keine Najasa ist, keine Unreinheit ist. Und dann, was eben auch speziell ist, dass eben für wir Muslime sind, das gilt natürlich für das Gebet auch, aber auch die Person, für die wir beten, muss ein Muslim sein. Und selbstverständlich, derjenige, der vorbetet, muss natürlich auch alt genug sein für dieses Gebet, um das zu leiten. Was die Arkan angeht, das heißt, Arkan ist der Plural von Rukun, und das sind diejenigen Sachen im Gebet, diejenigen Gebetsteile, die unbedingt verrichtet werden müssen. Wenn eines davon fehlt, muss es entweder nachgeholt werden oder das gesamte Gebet nachgeholt werden. Und zu diesen Arkan gehört eben das Stehen in diesem Janazah-Gebet, die vier Takbirat, das heißt das Sagen von Allahu Akbar viermal, und das Lesen der Fatiha und das, der Friedensgruß auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Dua für den Toten und die Reihenfolge davon und der Taslim. Und ich erwähne jetzt die Sunna und danach erwähne ich noch einmal, wie das Gebet verrichtet wird. Aber erst einmal, es gibt eine Meinungsverschiedenheit in Bezug auf die Fatiha bei dem Janaza-Gebet. Und manche haben gesagt, es ist ein Fard des Gebetes, und manche haben gesagt, es ist eben keine Pflicht im Gebet. Und gesagt, statt der Fatiha soll man einfach einen Dua sprechen. Oder kann man einfach ein Dua sprechen? Und wie dem auch sei, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma hat die Fatiha im Totengebet laut gelesen und gesagt, also damit die Leute es auch also mitbekommen, nicht weil man das Gebet laut liest, sondern das Gebet liest man leise, das Totengebet wird leise verrichtet. Aber er sagte, لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّة, damit ihr wisst, dass dies eine Sunna ist. Oder damit ihr wisst, dass dies Sunna ist. Und ihr wisst ja, wenn ein Sahabi sagt, das ist Sunna, dann meint er damit, dass dies die Art und Weise ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Und er redet überhaupt nicht davon, ob das jetzt Pflicht ist oder freiwillig ist. Darum geht es überhaupt nicht. Und es geht einfach nur darum, dass er sagen möchte, dass dies etwas ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und in einem anderen Brief sagt er, Sunnatun wa Haqq. Dies ist eine Sunna und dies ist auch, das ist die Wahrheit. Also das muss man tun, will er damit sagen. Die Sunnan des Gebetes beim Janaza-Gebet ist das Heben der Hände mit jedem Takbir nach manchen Gelehrten. Und der Grund dafür ist, dass also die Schafi'iyya und die Hanabila sind der Ansicht, dass man die Hände hebt bei jedem Takbir. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass es nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert ist, sondern über Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Diejenigen, die gesagt haben, dass man also die Hände nicht hebt, haben gesagt, es ist nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden. Und diejenigen, die gesagt haben, dass man die Hände hebt, haben gesagt, dass Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma bekannt dafür ist, dass er sich peinlich genau an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehalten hat. Und insofern soll man seiner Sunna folgen, also in dieser Hinsicht das tun, was er gemacht hat, weil wir davon ausgehen, dass er es nur gemacht hat, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Und deswegen bevorzugen manche Gelehrten dies und das, und andere sagen, am besten tust du es manchmal und du lässt es einfach manchmal weg. Und alles ist in Ordnung, inshallah, und gut. Dann die Isti'ada vor dem Lesen. Ganz einfach, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Das heißt, wenn du also den Koran anfangen willst zu lesen, dann suche Zuflucht bei Allah vor dem gesteinigten Satan. Und die Dua al-Istiftah, das heißt das Dua, das man spricht nach dem ersten Takbir, nach Allahu Akbar, was wir normalerweise im Gebet sprechen, das ist hier nicht überliefert worden und deswegen lassen wir es hier weg. Eine weitere Sunna ist, dass man eben leise liest, und eine weitere Sunna ist, dass man nach jedem oder dass man nach der vierten Takbira kurz ein bisschen ruhig ist und nichts sagt. Es wird gesagt, also die Weisheit, die dahinter steckt, ist, wird gesagt, weil damit die Leute hinten dran, den Leuten Zeit gegeben wird, dass sie eben auch diesen vierten Takbir sprechen. Und in dieser Situation sagt man aber keinen speziellen Dua. Und eine weitere Sunna in diesem Gebet ist, dass man seine Hände übereinander tut. Das heißt, gemeint ist, die rechte Hand auf die linke Hand tut und auf die Brust tut. Und ein kleiner Hinweis darauf, dass wenn wir sagen, man macht die rechte Hand auf die linke Hand auf die Brust, dann heißt es auf die Brust und nicht auf den Bauch und auch nicht auf den Nabel und auch nicht unter den Nabel, sondern auf die Brust, heißt auf die Brust. Und jeder von uns kennt, was die Brust ist. Und dann eine weitere Sache ist jetzt noch als letztes der Taslim. Der Taslim ist ein Rukun, zweifellos, aber macht man ihn einmal oder zweimal? Es gibt Gelehrte, die gesagt haben, der Taslim sagt man nur einmal im Janazah-Gebet, einmal nach rechts. Und allerdings, die Überlieferung darüber ist nicht authentisch und deswegen behandeln wir das Janazah-Gebet wie jedes andere Gebet auch und sagen den Salam einmal nach rechts und einmal nach links. Und wie auch im Fard-Gebet wisst ihr ja, dass das rechte Taslim ist Fard und das linke Taslim ist eine Sunna. Und weiter. Jetzt wissen wir, wie das Gebet verrichten, aber ich wiederhole es noch einmal kurz zusammengefasst. Und zwar wird der Tote quer vor den Imam gelegt. Sollte es ein Mann sein, dann stellt sich der Imam so hin, dass er vor dem Kopf ist, und sollte es eine Frau sein, dann legt man die Frau so hin, dass der Imam vor ihrer Brust steht, also so in der Mitte ihres Körpers steht. Und eine Weisheit, die dahinter steckt, ist einfach, dass die Frau dadurch besser vom Imam verdeckt wird vor den Gesichtern der Mu'min. Und wie dem auch sei, so ist es gemacht worden und danach halten wir uns. Und dieses Gebet beginnen wir also ganz normal mit Allahu Akbar. Und bei diesen Takbirat al-Ihram, das meine ich nicht damit, dass man hier die Hände hebt oder nicht hebt, sondern beim Takbirat al-Ihram heben wir immer die Hände, wie bei allen Gebeten. Also wir sagen erstmal Allahu Akbar, Takbirat al-Ihram, und danach folgen jetzt diese anderen Takbirat. Danach folgen die anderen Takbirat, also vier Stück an der Zahl. Und es gibt auch eine Überlieferung bei Sahih Muslim, dass man, auch fünf Takbirat spricht. Aber offensichtlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam meistens vier Takbirat gemacht. Und wie kann man wissen, dass er meistens vier Takbirat gemacht hat? Naja, ganz einfach immer guckt, die meisten Überlieferungen sagen was. Und dann weiß man, was er meistens wohl gemacht hat. Das heißt, man sagt Allahu Akbar, der erste Takbir. Und wie bei jedem anderen Gebet, der Ma'mum sagt nichts laut außer Amin. Und das heißt, der Ma'mum sagt nicht Allahu Akbar laut hinten dran, ja? Weil das erlebt man immer wieder beim Eid-Gebet oder auch beim Janaza-Gebet, dass manche Leute sich hinter dem Imam berufen fühlen, dass sie das nochmal laut betonen, was der Imam gesagt hat. Und das macht man nicht, man macht es leise. Dann sagt man A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim und beginnt mit der Fatiha zu lesen, wie gesagt alles leise, und danach sagt man jetzt Allahu Akbar. Und nach der Fatiha lesen sprechen wir das Salat al-Ibrahimiyya, das heißt der zweite Teil am Ende des Gebetes. Wir sagen Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, und eine von den Versionen, die überliefert worden sind. So. Danach sprechen wir wieder den Takbir und sagen ein Dua auf. Und zwar ein Dua, den wir aufsprechen. Es gibt verschiedene Version des Duas, aber ich lese euch einfach mal einen vor. Den kann man also nachschauen in Hisn al-Muslim oder in Adhkar von Nawi oder in jedem Fiqh-Buch. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann in einem authentischen Hadith bei Sunan Abi Dawud folgenden Hadith gesprochen von Abu Huraira überliefert. Zwar sagt er: Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina, das heißt, O Allah, vergib den Lebendigen von uns und den Toten, wa sagirina wa kabirina, den Kleinen von uns und den Großen, wa dhakarina wa unthana, den Männlichen von uns und den Weiblichen, wa shahidina wa ghaibina, den Anwesenden und den Abwesenden. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-Iman, O Allah, denjenigen von uns, den du lebendig, also morgens lebendig aufwachen lässt, so lass ihn als Gläubiger aufwachen. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala al-Islam, und wen du von uns abberufst, so berufe ihn als Muslim ab. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, O Allah, verwehre uns nicht die Belohnung, die wir erhalten durch dieses Gebet, was wir für ihn verrichten, und lass uns nicht nach seinem Ableben in die Irre führen. Oder führe uns nicht nach seinem Ableben in die Irre. Dieser Dua, ein wunderschöner Dua, den man spricht und durch den man also für sich selbst betet und auch für den Toten betet und für alle Muslime betet. Das heißt, für die Anwesenden von uns und für die Abwesenden von uns. Und sowieso sind alle Muslime damit, Alhamdulillah, gemeint. Daraufhin spricht man wieder den Takbir und dann ist der Imam kurz leise und dann sagt man Assalamu alaikum wa rahmatullah nach rechts und Assalamu alaikum wa rahmatullah nach links. Und das ist, wie gesagt, eine von den Versionen, die man sagt. Aber, wie gesagt, die richtigere Ansicht ist, auch von Abdullah ibn Mas'ud überliefert, dass er gesagt hat, dass eben zur Sunna gehört, dass man den Taslim spricht. Dass man den Taslim spricht, genauso wie im Gebet, sagt er, also sogar interessanterweise. So. Und nun kommen wir praktisch fast schon zum nächsten Schritt. Wenn jemand dieses Gebet teilweise verpasst hat, was sehr passieren kann. Es kann sein, du kommst zu spät zum Gebet. Was machst du dann? Wenn du zu spät zum Gebet kommst, dann hast du wie bei anderen Gebet, gibt es wie beim normalen Salah, was wir kennen, gibt es die Gelehrten, die gesagt haben, du sollst in das Gebet eintreten mit der Absicht, dass dieser Teil, den du jetzt verrichtest, der erste Teil deines Gebetes ist. In diesem Fall müsstest du erst mit der Fatiha anfangen, dann Takbirat al-Ihram aufsagen und dann Taslim sprechen. Und diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, nein, du verrichtest das Gebet und trittst in das Gebet ein, in dem gleichen Zustand, in die gleiche Phase gehst du, wo der Imam sich schon befindet. Das heißt, wenn der Imam zum Beispiel den ersten Takbir spricht, dann sprichst du mit ihm den ersten Takbir und holst dann am Ende des Gebetes das nach, was du verpasst hast, in der Reihenfolge, wie man es normalerweise zu tun hat. Und diese Ansicht, haben wir gesagt, ist richtiger. Haben wir auch beim normalen Salah darüber gesprochen. Und deswegen ist also gehört zu den zum Prinzipien, dass man da nicht durcheinander bringt. Also wie wir es einmal hier sagen würden, man behandelt den ersten Teil des Gebetes, das man verrichtet, als seinen ersten Teil, und beim normalen Salah würden wir was anderes sagen, dann würden wir uns widersprechen und würden wir keine Prinzipien bewahren. Und und sollte man dieses Gebet verpasst haben, komplett, dann ist die Frage, natürlich, wenn der Tote noch da liegt, kann man ja für ihn beten, sein Gebet verrichten. Aber wenn der Tote schon angenommen begraben worden ist, darf man dann zum Grab hingehen und dort das Totengebet verrichten, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat, oder darf man es nicht machen? Die erste Ansicht der Gelehrten ist, sie haben gesagt, man darf es machen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr kennt die Geschichte über die schwarze Frau, die Moschee immer geputzt hatte, Und dann, als sie verstorben war, hat man sie nachts begraben und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht davon berichtet. Und dann am nächsten Tag hat er eben ihn gesagt, hat sie gefragt, warum, wo ist diese Frau, und hat sie vermisst, und hat, haben sie ihm gesagt, ja, sie ist über Nacht verstorben, wir haben sie begraben. Hat er gesagt, hätte sie mir doch Bescheid gesagt, ja. Aber natürlich, die Sahaba wollten ihn nicht nachts belästigen. Wie dem auch sei, dann ist er hingegangen und hat dieses Gebet am Grab verrichtet. Und die Frage ist jetzt, ob und die haben gesagt, das ist eben der Grund, warum das eben erlaubt ist. Und die Antwort der anderen Gelehrten ist die folgende. Sie haben gesehen, und die richtigere Ansicht inshallah ta'ala ist, dass man das Totengebet also nicht verrichtet auf dem Friedhof, wenn der Tote schon begraben worden ist. Und was eben darauf hinweist, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, inna hadihi al-qubur, also nachdem er gebetet hat für die Tote, oder nachdem er beten wollte für die tote Frau, hat er folgendes gesagt: inna hadihi al-qubur mamlu'atun dhulma 'ala ahliha wa inna Allah yunawwiruha bi salati 'alayhim. Er sagte, diese Gräber sind vollkommen finster für ihre Bewohner, sind vollkommen dunkel für ihre Bewohner, und Allah wahrlich beleuchtet ihre Gräber durch meine Gebete für sie auf, oder erhält diese Gräber durch meine Gebete für sie. Und der Ausdruck des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und Allah erleuchtet ihre Gräber durch meine Gebete für sie, weist darauf hin, dass das nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt. Ja, und aber wie gesagt, das ist eine von diesen Meinungsverschiedenheiten, wo wir also sehr respektvoll umgehen müssen mit der anderen Ansicht, weil beide hier ihre Beweise haben, und die einen sagen ja normalerweise, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat, darf jeder andere auch tun, dass er, der Sinn ist ja, dass er uns zeigt, wie es funktioniert, und die anderen sagen aber, dieser Ausdruck von ihm, und Allah erleuchtet die Gräber durch meine Gebete für sie, weist darauf hin, dass es eben für ihn alleine gilt. Wallahu ta'ala a'lam. Jetzt passiert es manchmal, dass eine Person stirbt in irgendeinem Land und wir sind ganz woanders. Dann darf man das gesaiche Gebet verrichten in Abwesenheit des Toten, unter einer kleinen Voraussetzung, dass eben diese Person, die irgendwo verstorben ist, dass man noch niemand für sie dieses Gebet verrichtet hat. Sollte jemand für sie das Gebet verrichtet haben, dann ist es eine Bid'a und man verrichtet kein Gebet irgendwie an zwei Orten gleichzeitig für die gleiche Person. Das macht auch keinen Sinn, sondern die Person, die verstorben ist, dort wo sie gestorben ist, die Muslime dort verrichten für sie ein Gebet. Aber es kommt vor, dass man für eine Person nicht beten kann. Entweder weil sie unter Nichtmuslimen lebt und gestorben ist, oder weil sie zum Beispiel verbrannt ist und man ihren Leiche nicht mehr findet, oder ertrunken ist oder verloren ist und weiß nicht was. Dann kann man dieses Totengebet für ihn verrichten in Abwesenheit. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Gebet verrichtet hat, und zwar für den Negus, den Najashi, dem Herrscher von Abessinien, heutige Äthiopien. Da hat er dieses Gebet für ihn verrichtet, und der Najashi war ja ein Muslim, aber hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam niemals gesehen, und hat ja den Islam für sich alleine geheim gehalten, sodass die Leute anscheinend nicht gewusst haben, bis auf wenige, dass er ein Muslim war. Auf jeden Fall wurde dieses Gebet nicht für ihn verrichtet, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn wieder als gläubigen Menschen bezeichnet und hat für ihn dieses Gebet verrichtet. Sollte aber jemand, das ist eine Ehre natürlich, wenn der Imam der Muslime ein Totengebet verrichtet für jemanden, dann ist es eine Ehre für den Toten, eine besondere Sache. Aber, und umgekehrt, sollte diese Person ein Sünder gewesen sein, wie zum Beispiel eine Person, die sich selbst umgebracht hat, dann soll der Imam der Moschee oder der Imam der Muslime oder jemand, der eine hohe Stellung hat in der muslimischen Gesellschaft, soll dieses Gebet nicht für ihn verrichten, damit die Leute wissen, dass diese Person eine sehr schlimme Sünde begangen hat und es nicht verdient, dass man sich vor ihr aufstellt. Aber das Gebet muss verrichtet werden. Ja? Das Gebet muss verrichtet werden, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es zwar selbst nicht gemacht, als jemand, wer sich selbst umgebracht hat, aber die anderen haben es sehr wohl verrichtet. Und er wollte eben den Leuten zeigen, was er, wenn ihr sowas macht, habt ihr die Gebete nicht vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Oder jemand, der von der Kriegsbeute etwas geklaut hat, das auch gehört zu den großen Sünden. Wer so etwas tut, für den darf auch soll der Imam niemals ein Totengebet verrichten.